vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Grüße auch vom Norden. Richtig cool, war dort oben mit Steve Beckland, ein früherer Leiter von Bethel, der jetzt quasi umgezogen ist. War richtig stark und er hat einfach auch nochmal, er war einfach schön, einen Vater da zu haben, der oben im Norden unsere Micro-Church, unser Church-Plan da oben mitgesegnet hat. Und gleichzeitig hat er nochmal unsere Berufung bestätigt. Es hat sich jetzt, glaube ich, schon dreimal bestätigt, dass wir als Fearless eine Berufung haben wie Johannes der Täufer. Und ich will es einfach nochmal sagen, Johannes der Täufer war der Vorbereiter für Jesus. Und er hat krumme Wege grad gemacht und so weiter und so fort. So, ich esse jetzt keine Heuschrecken oder sowas. Aber ich glaube, wir haben einen Auftrag, wirklich ein Wegbereiter für Jesus zu sein, für seine Herrlichkeit. Und deswegen werden wir ab und zu Sachen ansprechen, die nicht seeker-friendly sind, die vielleicht nicht gerade nur die in den Ohren kitzeln, sondern wir wollen das Wort klar sprechen, wir wollen mutig sein, weil wir glauben, das hier und das, was es repräsentiert, Jesus hat die Macht, hat Transformationsmacht und wir wollen alle am Ende des Tages mehr aussehen wie Jesus, oder? Ah, auch nur drei. Okay, dann willkommen bei Fearless, weil da wirst du das kriegen. Tatsächlich ist das mein Wunsch für mein Leben, für das von meiner Familie und für die Gemeinde, die wir hier bauen, mit Jesus natürlich, dass am Ende wir mehr hungrig sind wie am Anfang, dass am Ende wir mehr Liebe haben für Jesus wie am Anfang, dass am Ende wir mehr aussehen wie er. Weil ultimativ nach dem sehen wir sich, dass seine Braut aussieht wie er. Und ich glaube, was gerade auch im Leib passiert, es dient all dem. Und es ist immer wichtig, dass wir aufpassen, weil der Feind benutzt immer auch das Gleiche, um Dinge zu zerstören und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, war das auch heute Morgen so wichtig, weil alles startet mit Anbetung. Und ich komme aus einer Bibelschule und da hat es Hammer Worship. Und es ist traurig, dass viele von meinen Studenten, Kameraden oder Kameradinnen eben nicht in Gemeinden sich mehr wohlfühlen, weil es dort den Worship nicht gibt, den sie gewohnt waren. Dann spürt man auf einmal die Gegenwart nicht mehr. Dann kommt man schon rein, oh da, die machen Worship, du liebe Zeit, das klappt heute nicht. Wie wir ein Worship-Team anbeten würden oder sowas. Das machen wir nicht. Wenn du abhängig bist von der Form, dann geh nach Hause in dein Kämmerchen, schließ dich ein und lern Gott anzubeten. Und ich glaube, eine Generation muss wieder neu aufgefordert werden, damit wir das tun. Weil wir haben so viele Meinungen, wir bilden unsere Meinungen mit YouTube und so weiter und so fort und kennen das hier gar nicht. Und da bin ich dankbar für eine ältere Generation, die uns das Erbe gegeben hat, auch das pietistische Erbe, das hier in dieser Region zu finden ist. Und gleichzeitig glaube ich, von ganzem Herzen, diese junge Generation, ich bin jetzt fast 40, ich zähle mir immer noch dazu, diese junge Generation, dass die auch was hat und es muss zusammenkommen. Und Gott wird was Geniales wiederherstellen. Praise God, ich habe Coke Zero gekriegt. Halleluja, ist richtig gut. Cheers, okay? Ich muss kurz gucken, ob ich was vergessen habe. Heiliger Geist, erinnere mich dran. Wir haben unseren Infoabend als Fearless School gehabt, vor ein, zwei Wochen. Und ich bin überwältigt. Wir sind fast 30 Leute, ist ja nur intern. Ich bin überwältigt von den Leuten, die dabei sind. Wir hatten schon einen richtig guten ersten Abend, zumindest für meine Verhältnisse oder von wie ich es empfunden habe. Aber es ist einfach cool zu sehen, also wie hungrig die Leute in diesem Haus sind und gleichzeitig zu wissen, wenn wir das geöffnet hätten für den deutschsprachigen Raum, wären wir wahrscheinlich bei weitem über 100 Leute. Wenn hier schon 30 Leute dabei sind, Und ich will uns einfach sagen, wir haben einen Auftrag, Menschen zu trainieren. Wir haben einen Auftrag, eine Generation, ja, in dem zu trainieren. Weil am Ende des Tages ist die Frage, auf was stehst du? Da kommt Leid, da kommt Not, da gibt es Krankheit und so weiter und so fort. Und wir nehmen den Auftrag Jesu ernst. Ich will das einfach auch nochmal hier sagen. Wir beten für Kranke, wir beten für Tote. Wir machen das, was Jesus uns aufgetragen hat. Ich nehm das hier, was da drin steht, beim Wort, okay? Und gleichzeitig ist mir bewusst, dass manche Dinge zum Leben dazugehören. Und die Frage ist dennoch, wie stehe ich? Kann ich anbeten? Kann ich meine Fragen, die ich vielleicht zu Gott habe oder zu den Umständen, zu Jesus bringen? Und selbst wenn ich da keine Antwort momentan finde, weiß ich, dass er gut ist. Und eines Tages ich eventuell die Fragen stellen kann oder die eigentlich gar kein Gewicht mehr haben. Kannst du mit einem inneren Frieden leben, der größer ist als dein Verstand? Weil auf der Welt werden wir immer Situationen haben, die wir nicht begreifen, die wir nicht verstehen können, die uns hin und her werfen können. Die Frage ist, bist du gegründet und gewurzelt in Liebe? In ihm, in seinem Wort. Alright, das ist meine Punchline für heute. Ich habe auf dem Herzen, und das will ich einfach ganz kurz sagen, bevor ich da reingehe, es ist schon eine Weile auf meinem Herzen und wir sind noch am Anfang des Jahres, deswegen ist mir wichtig, so ein Wort zu bringen. Es hat nichts mit der Situation gerade zu tun, nicht mit der, die im Leib gerade abgeht, nicht mit der, die wir gerade frisch bei Fearless erleben. Es ist einfach was, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, wo ich glaube, es ist ultimativ wichtig, die am Anfang von dem Jahr zu bringen. Und wir kommen ja gerade auch aus 21 Tage Fasten und Gebet. Und ich glaube, es ist ultimativ wichtig. Deswegen, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal mit mir auf Johannes 15. Ich habe sogar ein paar Folien gestern noch gemacht. Es war eine turbulente Woche, ihr könnt es mir glauben. Deswegen war es gestern Abend, aber ich bin dankbar für ein Hammer-Technik-Team, die das noch da vorgeladen habt. Johannes 15, meine Überschrift für heute ist, ein Leben, das Frucht bringt. Du bist dazu geboren, Frucht zu bringen. Nicht nur saisonweise, sondern Frucht zu bringen, dein Leben lang. Jeden Tag, weil du ein übernatürlicher Baum bist, eine übernatürliche Pflanze, okay? Eine neue Kreation. Du bist nicht abhängig von Sommer, Winter, Herbst, Frühling oder sowas, gell? Okay, ein Leben, das Frucht bringt, aber, Punchline, die Gefahr, nicht beschnitten zu werden. Alright, Hammer. Okay, ich lese vor, Johannes 15, Abvers 1. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Der ein oder andere muss das mal unterstreichen. Es gibt keine Frucht außerhalb von Jesus. Du kannst nichts tun. Ich höre ab und zu, wir müssen unser Bestes tun. Du kannst nichts tun, außer es kommt nicht von ihm. Alright, so steht zumindest da. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ups. Wer in mir bleibt, der wird weg. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger sein. Alright. Manchmal hat das Ganze einen positiven wie auch einen negativen Touch, weil wir uns dann schnell hinterfragen, du liebe Zeit, ich bringe gerade keine Frucht, bin ich abgeschnitten? Werde ich ins Feuer geworfen und so weiter und so fort. Ich will zuallererst mal die Frage klären, Jesus hat zuallererst mal zu Juden und so weiter gesprochen. Was haben die überhaupt gehört, als sie das gehört haben? Also die haben ja mit allem Möglichen zu tun gehabt damals, die Juden. Vielleicht können wir das nächste Bild hinwerfen. Was haben denn die Juden gehört? Du warst schon eins weiter, sorry, musst wieder zurück. Genau. Also, es gibt verschiedene Bibelstellen im Alten Testament, die sagen, dass Israel der Weinstock ist. Und deswegen, als Jesus vom Weinstock geredet hat, haben die sofort gehört, ah ja, er redet über Israel, er redet über uns. Bis er zu dem Punkt gekommen ist, als er gesagt hat, ich bin der Weinstock. Ja, halt mal, nee, wir sind's. Wir sind doch das auserwählte Volk, wir sind der Weinstock. Wie kannst du sagen, du bist? Was Jesus macht, ist, er nimmt Bezug als Messias und sagt, also ihr könnt die Bibelstellen nachschlagen, ich habe sie euch hier dabei, Jesaja 5 redet vom Weinberg, Psalm 80 vom Weinstock, der aus Ägypten herausgeführt wird, Jeremia spricht davon, Hosea spricht davon. Also im Endeffekt, die Juden wussten sofort, als Jesus vom Weinstock sprach, das war jetzt nicht so ein erfundenes Ding, sondern Jesus hat was genommen. Und Jesus macht auch nicht einfach nur irgendwelche Sachen. Er nimmt bewusst Sachen, wo Leute denken oder damals die Juden dachten, sie sind's und sonst niemand. Okay, ich liebe Israel und ich liebe die jüdische Bevölkerung. So, bitte interpretiert nicht irgendwelche Sachen in das, was ich jetzt gleich sage. Aber Jesus hat quasi gesagt, vielleicht können wir das nächste Bild hinbeamen. Und für uns deswegen habe ich hier das Bild, das war ein Eingang zum Tempel. Und dann beim Eingang des Tempels war eine Weinrebe drumherum. Das hat quasi bedeutet, dass Israel quasi auserwählt ist, in das Allerheiligste zu gehen. Sich, also mit Gott zu treffen sozusagen. Wir alle wissen, das war ja nur punktuell überhaupt möglich, weil der hohe Priester quasi die Sünden des Volkes quasi bedeckt hat, indem er ein Lamm geschlachtet hat. Aber das war so die Ideologie, hey, wir sind das auserwählte Volk und wir haben Zugang zu Gott. Und da ist ja schon auch mal nichts Falsches dabei. Als Jesus aber auftritt, tritt er als der Messias auf und sagt, hey, ihr denkt, ihr seid was Besonderes und nur ihr habt Zugang zu Gott. Ich bin der Weinstock. Ich bin auch gleichzeitig der Tempel. Nur wenn du durch mich gehst, hast du Zugang zu Gott. In anderen Worten, gibt er ihnen einfach mal eine klare Botschaft. Du denkst, du bist was Besonderes und aufgrund von deinen Taten oder sowas hast du Zugang zu Gott. Ich mache einen neuen Weg auf, weil ich der Weg bin und du kommst nur zum Vater, wenn du durch mich hineingehst und dann eben an mir dranbleibst. Okay? Zugehörigkeit zu Gott geschieht nur durch Verbindung mit Jesus. Das ist ultimativ Jesus, sein Punkt in dem Ganzen. Ich habe jetzt mal nochmal ein weiteres Bild mitgebracht, ist so ein bisschen, ich hoffe, ihr könnt es lesen, der Unterschied da reichen soll oder zeigen soll von einer rabbinischen Auslegung vom Weinstock, weil die kannten ja, wie gesagt, das Bild und wie es Jesus gemacht hat. Der Weinstock ist Israel, der Weinstock ist Jesus. Zugehörigkeit durch Bund und Tora, Zugehörigkeit durch persönliche Verbindung, das ist ein neuer Bund. Ein kollektives Symbol, Christus-Symbol. Gott pflegt Israel, also die Reben quasi putzt, also abschneidet, beschneidet und so weiter und so fort. Johannes 15, Gott pflegt die, die an Jesus glauben. Okay, so das ist das, was die gehört haben und mit dem die Juden damals auseinandergesetzt wurden. Ich glaube, das ist mega wichtig, weil es gibt da immer diese Zuhörerschaft und wir müssen verstehen, dass Jesus immer wieder durch sein Leben hindurch dieses Elite-Denken von den Juden gesprengt hat und sich selber offenbart hat durch verschiedene Aussagen, wie jetzt hier als der Messias. Weil manchmal denken wir so, ja, wer behauptet denn, dass Jesus der Gottes Sohn ist, wo steht denn das und so weiter und so fort. Überall steht es, wir sehen es nur manchmal. Und eines davon ist das hier. So, er ist der Weinstock, sein Vater ist der Weingärtner. ich bin nicht der Obergärtner, wir haben viele Fruchtbäume in unserem Garten. Praise God für meine Frau, die im Normalfall beschneidet. Aber ich weiß, wie ein beschnittener Baum aussieht und ich weiß auch, was es mit dem Baum macht, der beschnitten wird. Ein beschnittener Baum, der kommt unter Stress, so heißt es. Und der sieht auch nicht mehr hammermäßig aus, wenn er beschnitten ist, der arme Baum. Das ist so ein bisschen auf die Art und Weise. Aber das Ding ist, es muss beschnitten werden, ansonsten wächst das Ding in alle Himmelsrichtungen. Du hast einen Urwald und er verletzt sich somit selber. Ich habe mal nachgelesen, was das alles mit sich bringt, wenn man einen Baum oder Bäume bzw. Pflanzen und so weiter nicht beschneidet. Ein Weinstock, eine Blume, ein Baum, der nicht beschnitten wird. Ich glaube, ich habe sogar als nächste Folie, ne, whatever, das ist auch ein gutes Bild. Ich zeige nachher nochmal was davor. Ich lese einfach ganz kurz vor. Ein Weinstock, eine Blume, ein Baum, die nicht beschnitten werden, die überwuchern. Die Blätter werden dicht und verhärten sich, sodass sie Licht und Luft abschneiden. Todes Holz sammelt sich an. Tote, kranke, beschädigte Zweige häufen sich. Es entstehen strukturelle Probleme. Oh mein Gott. Äste wachsen in ungünstigen Winkeln, reiben aneinander und verursachen Wunden. Junge, das ist ein krasses Bild für die Gemeinde, oder? Das kannst du 1:1 auf die Kirche legen. Wenn wir nicht beschnitten werden, dann verwundern wir uns gegenseitig. Weil wir automatisch wachsen. Und deswegen will ich mal hier ganz deutlich sagen, Wachstum ist nicht immer gleich Gott. Wir denken manchmal immer, ja, das wächst, das ist ja der Hammer, da ist Gott dahinter und so weiter und so fort. I don't know, Krebs wächst auch, das ist mit Sicherheit nicht von dem Herrn. Ja, ich weiß, ich werde so ein paar Sachen heute noch sagen, die uns herausfordern. Weil wir kein Grid, wir haben keine Theologie, wir haben nichts, das eigentlich uns sagt, hey, sterben ist auch der Hammer. Sterben ist Gewinn, sagt die Bibel. Ja, natürlich, da steht viel drin, aber in so einem Moment, wo man stirbt, na, wissen wir die nicht. Ganz ehrlich, niemand hat dieses Jahr seine Vorsätze gemacht und hat gesagt, oh, dieses Jahr will ich weniger erfolgreich sein. Ein bisschen weniger Geld. Einfach weniger. Oder ich will einfach mehr sterben. Wer war das? Okay, genau. Wir alle wollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir wollen, dass wir aufblühen. Wir wollen die guten Sachen. Und wir manchmal denken wir, okay, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Das bedeutet, das Beste ist der Segen, den wir so betiteln, dass es mir gut geht, dass ich erfolgreich bin, dass ich mehr Geld habe am Ende des Jahres, wie noch letztes Jahr und so weiter und so fort. Das Problem ist, wenn das Beste ist, dann funktioniert das nur in ganz wenigen Leben. Die gerade im Iran sind, bei denen klappt es irgendwie nicht. Ja, Gott ist dann halt da ein bisschen anders. Nee. Dann muss doch das Beste ein bisschen was anderes sein. Ich habe es in der Schule gesagt, ich glaube persönlich für mich, dass das Beste nicht eben das westliche Denken von Segen ist, sondern das Beste, das Gott für uns hat, weil wir ihn lieben, ist, dass jede Situation mir die Gelegenheit gibt, mehr wie Jesus auszusehen. Das ist das beste Ultimativ für mein Leben. Das steht in Römer 8. In Römer 8, alles muss denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Okay, ich gehe jetzt einfach durch die Situation durch, weil Gott mich liebt und dann wird schon das mehr Geld kommen. Dann wird schon das kommen. Was ist, wenn nichts kommt? Ist dann dein Gottesbild kaputt? Fällst du dann weiter in ein Loch oder nützt du die Chance? Wow, danke Jesus. Das Beste in der Situation ist, ich gebe meine Anbetung nicht dem Feind. Ich lasse nicht Lügen zu, dass sie mich weiterhin betrüben. Ich anbete. Ich will mehr aussehen wie du. Das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer. Weil ganz ehrlich, der Weingärtner, der Vater, der kommt und beschneidet. Beschneiden ist, das tut weh. Und wenn wir aber keine Theologie dafür haben, dass Gott jemand sein kann, der was abschneidet, wo wir vielleicht denken, da müsste noch Segen rauskommen, aber Gott sieht schon das Größere und schneidet es weg und sagt, hey, das tut vielleicht jetzt weh, aber ich sehe, das ist eh eine Einbahnstraße. Du verdorst auf diesem Weg. Die Beziehung, I'm sorry, ich nehme sie lieber jetzt schon weg, bis dass du noch, keine Ahnung, wie viel Energie da reinsetzt und nachher noch mehr im kollabierst. Ich nehme dir das und das, ich schneide es weg. Aber wir haben gar keine Theologie darüber und denken, wenn irgendwas Schlechtes in Anführungszeichen passiert, das muss der Teufel sein. Und wir beten gegen ihn, dass das ja nicht passiert. I'm sorry, Leute. Ein Vater, der interessiert an dir ist und der seinen Sohn für dich gegeben hat, dem bist du wichtig. Und er lässt dich nicht einfach vor den Zug rennen und sagt dann, ja, hoffentlich lernst du was draus. Ich halte noch meine Hand über dir, dass du nicht stirbst. Nee, er sagt davor so, halt! Ja, lass mir doch meine Freiheit. Nein, da kommt ein Zug. Den siehst du nur noch nicht. Du bist echt ein gemeiner Vater. Du gönnst mir gar nichts. Keine Freiheit. Du bist kontrollierend. Im Namen Jesus gebiete ich, dass Freiheit passiert. Ja, meine Güte. Was wäre, wenn Situationen, die Formen sind, die uns herausfordern, wir kurz innehalten, bevor wir, ganz ehrlich, der Teufel ist, ich glaube, wir geben dem Teufel viel mehr Credits, wie er eigentlich hat. Der ist besiegt. Also klar, schwebt er hier rum und treibt hier sein Unwesen, absolut, und er stiehlt, er raubt und so weiter. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass wir aufgrund dessen, dass wir in der westlichen Welt leben, von Gott ein absolut falsches Bild haben. Oder zumindest nur die Hälfte. Weil theoretisch entsteht Leben durch Sterben. Aber niemand von uns will sterben. Wir alle beten diese Situation weg, wo wir sterben. Ja. Todesholz sammelt sich an. Tote, kranke, beschädigte Zweige häufen sich. Ah. Weil wir eben nicht beschnitten werden, kämpfen die verschiedensten Pflanzen um den gleichen Raum. Das führt dazu, dass die Energie ins Wachstum führt, aber nicht in die Tiefe. Das wiederum führt dazu, dass wenn Stürme kommen, man gleich umknickt. Mit der Zeit gibt es weniger Früchte oder Blüten. Die Energie verwässert, weil der Baum seine Ressourcen auf immer mehr Wachstum verteilt. Was am Schluss zum Niedergang zu allem führt. Das ist tatsächlich ein Bild für unser Leben. Wir wollen wachsen und ich will auch wachsen. Aber wenn Gott uns zurückschneidet, dann ist das was Wunderschönes. Das ist vielleicht am Anfang, sieht es nicht toll aus. Man sieht noch nicht toll aus, man postet es vielleicht nicht. Jeder postet über seine Highlights. Aber über den Prozess, in dem man gerade drin ist, nicht so gern. Obwohl das eigentlich das Wunderschöne ist. Weil Gott sagt, hey, jede Rebe an mir, die reinige ich. Ich kümmere mich darum, dass du eben Frucht bringst, weil ultimativ am Ende des Tages wird mein Vater verherrlicht, indem du viel Frucht bringst. Aber du bist nicht zuständig, Frucht zu bringen. Das ist meine Aufgabe, weil ich der Weinstock bin. Deine Aufgabe ist einfach nur zu hängen. Man, das ist doch entspannt, oder? Das ist in der Ruhe leben. Ich muss mich nicht um meine Frucht kümmern. Das bringt echt Entspannung. Wir haben so viel am Laufen. Wir füllen uns mit so viel Ablenkungen. Mit mehr Unterhaltung, mehr Erfolg, mehr Auszeichnungen. Wir konsumieren, wir konsumieren, wir konsumieren. Und irgendwann, wenn wir eben nicht beschnitten werden, dann sind wir so abgestumpft, dass wir nicht mal mehr Gottes Wort hören. Wir können seine Stimme gar nicht mehr unterscheiden. Und dann folgen wir irgendwelche Dinge, die vielleicht sagen, man lebt ja nur einmal. Das hat vor kurzem mal jemand zu mir gesagt. Und ich habe gemerkt, wie das meiner Seele mega gut tut. Hey Steve, du lebst nur einmal. Denk dran. Ich dachte so, come on, hey. Stimmt eigentlich, könnte man mehr an mich denken. Und dann ist aber was, ich kann es nicht beschreiben, da ist was aufgestanden in mir drin, das zu mir geredet hat und gesagt, wenn du die Lüge glaubst, sorry, dass ich das sage, dann gibt es eine kleine Schelle. Du lebst eben nicht für dich. Du bist gestorben. Und du lebst für einen höheren Zweck, der bei weitem größer ist als nur du selbst. Hier ist der Deal. Der humanistische Geist, der sagt immer, dass du das Zentrum bist. Und wir haben einen Gott, oder dieser Geist kreiert einen Gott, wo du so wichtig bist, dass Gott dir immer dienen muss. Dass Gott dir es immer recht machen muss. Dass Gott immer dafür zuständig ist, dass deine Not besänftigt wird. Das ist der humanistische Geist. Das Problem ist, im Königreich gibt es kein Ich mehr. Du hast dein Ich niedergelegt. Und jetzt lebst nicht mehr du, sondern er durch dich, oder? Also das ist zumindest das, was da drin steht. Schrott. Oh Mann. Ich will euch gar nicht. Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, was halt passiert, wenn man nicht beschneidet. Ich glaube, hier sitzen auch bessere Gärtner wie ich. Ihr wisst es, ihr wisst es. Das Ding ist, wir können hier ganz leicht rein einfügen, wir sind zur Fruchtbarkeit geboren. Gott sagt schon ganz am Anfang, hey, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bringt Frucht. Aber die Frage ist, was für Frucht denn? Die Frucht nach seinesgleichen. Wir sollen sein Ebenbild als Gärtner, weil Adam und Eva waren ja die ersten Gärtner, oder? Es ging schon immer um den Garten, es ging schon immer um die Gärtnerschaft, weil Jesus, als er wiedergekommen ist, hat Maria ihn gesehen und als was hat sie ihn gesehen? Als Gärtner. Warum? Weil Adam und Eva ihre Berufung, aufgrund dessen, dass sie angefangen haben, von der falschen Frucht zu essen, haben sie an sich selber gedacht und sind dieser Berufung gestorben. Also für das, was Menschen geschaffen wurden. Gottes Bild, also ging es nicht nur um Kindermacher, damit die Welt bevölkert ist, sondern das Ebenbild Gottes in die Welt hinauszutragen, damit der Garten vergrößert wird. Darum geht's und darum geht's auch jetzt. Gott ist in uns, wir sind jetzt der Garten, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, Gott ist in uns und indem wir da draußen unterwegs sind, Als Gärtner tun wir den Garten ausbreiten, indem wir sein Ebenbild überall duplizieren, wo wir hingehen. Du könntest auch sagen, leb wie Jesus, damit die Welt anfängt, so auszusehen wie der Himmel. Andere Sprache, genau das Gleiche. Was für Frucht soll man denn bringen? Galater 5, 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all das steht nicht mal das Gesetz, du liebe Zeit. Das ist doch der Hammer. Niemand will mehr von uns unter dem Gesetz leben. Wenn du das tust, hat das Gesetz 0,0 Anrecht an dir. Wenn du so lebst wie Jesus, wenn die Frucht des Geistes in dir Gestalt gewinnt. Leute, das wollen wir doch, oder? Ich lese nochmal aus der NGÜ vor, weil manche Sachen da drin sind ein bisschen schwieriger zum Verstehen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Come on, unterstreich dir das. Es bist nicht du, der die Frucht hervorbringt. Wir sind so leistungsorientiert. Und dann kommt so eine Botschaft, also gut, jetzt gehe ich auf meine Knie und lass mich beschneiden, damit ich endlich mal wieder mal Frucht bringe. Und ich zeige es dem Herrn jetzt, dass ich mehr Frucht bringe, weil ich bin ja ein guter Fruchtbringer. Das ist das Deutsche. Anstelle einfach, Jesus, okay, geht nicht mehr um mich. Ich lege mein Leben nieder. Ich will eingepfropft sein. Und da, wo ich bin, bring deine Frucht hervor. Ich will ein Wessel, ich will ein Gefäß sein, wo deine Herrlichkeit drin getragen wird. Es geht nicht mehr um mich. Es geht eben nicht darum, dass du nur einmal lebst. Oder, weil ganz schnell ist leider so, ja, man lebt nur noch einmal und nur Gott kann mich richten. Das ist okay, alles klar, viel Spaß. Darum geht's nicht. Du lebst für was viel Größeres und das ist Ewigkeit und die Ewigkeit hat jetzt schon begonnen, weil du jetzt schon schmecken und erkennen kannst, dass es aus einer Verbindung oder mit einer Verbindung, eine Einheit, eine Intimität mit Jesus geht. Oh meine Güte, das ist der Hammer. Und du bist gesetzt hier auf der Welt, himmlische Zustände auf der Erde zu sein. Das Erste, was Gott tun will, ist das hier zu verändern, damit du in jeder Lebenslage so aussiehst wie er. Ich weiß, es ist schwierig, ich krieg bald ein Kind, du liebe Zeit, dann heißt es wieder nachts aufstehen und so weiter. Wir deklarieren, dass es nicht so ist. Aber und dann gibt es das, dann druckt es da, dann macht es jenes und rum und um. Und das ist die Frage, was kommt aus dir raus? Und wenn was rauskommt, lässt du zu, dass der Gärtner kommt und es abschneidet? Also, vielleicht sind manche mehr gestresst, nicht, weil sie zu viel arbeiten, sondern weil eigentlich sie mitten in einer Beschneidungsphase sind und es nicht erkennen. Okay. Eins, was ich gelernt habe in meinen fast 40 Jahren, das gebe ich euch kostenlos weiter. Wir sind nicht der Weingärtner, wir sind nicht der Weinstock, du bist nicht der Hirte, du bist auch nicht der Töpfer. Sind alles Bilder, in denen Gott uns formt, in denen Gott als Vater für uns sich sorgt. Das Problem ist, wir sind lieben gern der Hirte, der nach sich selber guckt. Wir sind lieben gern der Töpfer, der aus uns was Hammermäßiges formt. Weil wir machen so viel abhängig von dem, wo wir sind, wie die Leute mit uns umgehen oder sonst irgendwas. Weil wir ein Idealbild von uns haben und weil das nicht geformt ist, muss alles um uns herum falsch sein. Anstelle zu lernen, ich bin in dieser Situation, um mehr auszusehen wie Jesus. Nicht wegzurennen, sondern zu leuchten. Du wirst nie, ich habe vor kurzem meinen Kindern die Geschichte von Jona erzählt, beziehungsweise vorgelesen. Und mir ist wieder was klar geworden. Du wirst nie vor deinem Prozess wegrennen können. Du kannst die Gemeinde wechseln, du kannst in ein anderes Ministry gehen, du kannst einen anderen Job suchen, du kannst machen, was du willst. Vor dem Prozess, den Gott für dich hat, wirst du nicht wegrennen können. Jona war gesetzt, in Ninive zu predigen. hatte keinen Bock, ist in die andere Richtung. Dann kam ein Wal. Am Ende des Tages kam ein Wal und hat ihn genau da ausgespuckt, wo er hin hat müssen. Du wirst am Ende des Tages, kannst du machen, was du willst. So, wenn dein Herz eigentlich ist, mit Gott unterwegs zu sein, dann kommt ein Wal. Du wirst von dem nicht wegrennen. Lieber, du machst gleich. Es schmerzt, es ist komplett konträr gegen das, was du vielleicht gerade machen willst. I'm sorry. Der ist halt ein Gärtner. Der kennt die Pflanze besser wie du. Er weiß genau, was wichtig, was richtig und so weiter für dich ist. Vergleich dich doch nicht mit irgendjemand rechts und links neben dir. Es ist doch wurscht. Du bist du und ich bin ich. Und wenn wir das rausfinden, das ist so viel schöner im Reich Gottes. Also, wir verwunden uns gegenseitig, wenn wir uns nicht beschneiden lassen. Im Englischen wird man sagen, if you're not pruned, you wound. So, das ist tatsächlich die Faktenlage. Und deswegen, I'm sorry, gibt es so viele Verletzungen im Reich Gottes, weil wir uns nicht beschneiden lassen. Wir rennen davon weg. Okay, was hilft uns, beschnitten zu werden? Ich habe ein paar Sachen, wir gehen mal weg von dem Bild, das ist, glaube ich, ein cooles Bild, aber genau, hier seht ihr es nochmal abgedruckt, was passiert, wenn man nicht beschnitten wird, das nächste Bild. Genau, hier sieht man nochmal, was passiert, was nicht, wenn man nicht beschnitten wird. Hier. Seht ihr vielleicht auch nochmal, reinigen und beschneiden ist das gleiche Wort. Wenn Gott sagt oder wenn Jesus sagt, hey, der Weingärtner kommt und beschneidet, das ist das gleiche Wort, wie wenn er kommt und reinigt, okay? Wir denken manchmal, beschneiden, ja, das macht Gott nicht, es ist das gleiche Wort. Und das Krasse ist, dass Jesus sagt, wir sind schon, oder die Jungs, die sind schon rein, um des Wortes willen, das er geredet hat. In anderen Worten, so werden wir rein, indem wir uns durch das Wort Gottes beschneiden lassen. Okay, was hilft, beschnitten zu werden? Einmal ganz klar, Gebet. Aber wenn du wirklich betest, dann geht es nicht immer nur darum, dass Gott dein Wunscherfüller wird, sondern du wirst an den Punkt kommen, wo du sagst, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Das ist ein beschneidendes Gebet. Weil es nicht mehr um dich selber geht. Das andere Gebet oder die andere Herzenshaltung ist, Vater, vergib ihn. Weil es killt dein Ego. Das andere ist Fasten. Können wir noch eins weitergehen, sorry? Oder gibt es kein Bild mehr? Okay, ich lese vor. Also Gebet, Vergebung, Fasten, weil du bringst was als ein Opfer. Und das andere, das letzte, das vierte, wir sollen Jakobus 1, jedes Problem als eine Freude sehen. Das ist beschneiden. Erachtet es als bloße Freude, wenn ihr in Schwierigkeiten kommt. Das ist eine Entscheidung, ihr Lieben. Das ist eine Entscheidung, wie du in Schwierigkeiten dich positionieren kannst und sagen kannst, okay, ich habe die mathematische Gleichung gemacht. Am Ende, in der Ewigkeit, habe ich auf jeden Fall gesiegt. Und von dieser Ewigkeitsperspektive gucke ich jetzt auf meine Situation. Und deswegen kann ich Freude haben. Du lebst doch ewig, oder? Und du willst doch ewig leben. Also, dann leben wir von dieser Welt in die jetzige. Du bist nicht mehr von der Welt, aber du bist noch in ihr. Jesus hat immer wieder gesagt, oder Paulus oder die ganzen Jungs, wenn ihr jetzt eine kleine Zeit von Trübsal erlebt, hey, verliert doch eure Hoffnung nicht, du lebst doch für was ganz anderes. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie euch verfolgen. Ihr, du liebe Zeit, ihr werdet wie Schafe zum Schlachtrichter geführt. Wie Schafe unter die Wölfe oder wie es auch immer heißt. Du liebe Zeit, das ist echt ein schreckliches Bild. Ich will gar kein Schaf mehr sein. Wenn du gelernt hast, es geht nicht mehr um dich. Sie können alles nehmen. Der Feind kann alles nehmen. Nimm's doch. Who cares? Ist eh nicht meins. Das, was er dir nie nehmen kann, ist das, was eh schon versetzt ist im Himmel. Ich lese gerade wieder. Oh, schon 12 in der liebe Zeit. Ich end mit dem. Und vielleicht bringe ich es in die Schule rein. Ich lese gerade wieder Hiob. Hiob ist so ein komplett missverstandenes Buch im Christentum, in der charismatischen Welt, weil wir keinen Grit haben. Wir haben kein Verständnis darauf, dass es einen Gott gibt, der sagt, hey, Teufel, Satan, guck mal, hast du mal meinen gerechten Hiob gesehen? Wir alle wollen doch gerecht sein, oder? Wir alle wollen gesegnet sein, oder? Wenn wir Hiob lesen, lieber nicht mehr, oder wie? Nee, ich will, dass mein Papa stolz ist und dass er selbst zum Teufel sagt. Hast du den Dschunke schon gesehen? Junge, ich bin echt stolz auf den. Ja, aber der kann ja easy, der geht so gut und so und so und so. Alright. Und dann tun wir Gott so ein bisschen unter die Füße schieben. Ja gut, er hat dann erlaubt, dass der Feind alles von ihm nehmen kann. Der Feind hätte doch immer schon wegen dem Sündenfall Zugriff auf alles vom Menschen. Oder? So drehen wir ja nichts irgendwie Gott hin, dass er das jetzt zugelassen hat. Und deswegen, weil es das Buch Hiob gibt, Gott, wie kann er nur die Krankheit zulassen? Das ist gar nicht schön. Was wäre, wenn es in dem Buch darum ginge, dass der Mensch versteht, Sterben ist Gewinn. Du kannst alles nehmen und ich trotzdem positioniere mich, um Gott anzubeten. Wie komme ich da wieder raus? Ich glaube, die Schule, die Fearless School, wird uns helfen, wirklich zu sterben und Wahrheit anzunehmen und in Wahrheit zu laufen. Weil es so wichtig ist, ihr Lieben, dass wir transformiert werden. Wie gesagt, lass nicht den Beschneidungsprozess, in dem du vielleicht bist, vorübergehen. Wehr dich nicht, renn nicht weg. Du wirst eh zurückgeführt werden. Und hier ist es. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Rebe und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Das ist ein bisschen krass. Aber ganz ehrlich, wir alle wissen, was am Ende denen blüht, die sagen, sie wollen nichts mit Jesus zu tun haben. Die Bibel sagt in 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15, da wird quasi Heu, Stroh und so weiter aufgezählt und alles wird im Feuer ausgesetzt. Und nur das bleibt bestehen in meinen Worten jetzt, das aus Christus geboren ist. Das ist genau das Gleiche. Am Ende des Tages wird deine Frucht gemessen im Feuer. Und das ist ein läuterndes Feuer. Und ganz ehrlich, lieber bin ich jetzt schon im Feuer und da werden verbrennen Sachen und Sachen kommen zum Vorschein, die mehr Herrlichkeit kreieren, als am Schluss, weil ich gedacht habe, ich bin so ein toller Kämpfer, aber er kennt mich nicht. Das ist ein guter Vater, der so voller Liebe ist für dich. Er geht nicht einfach nur her und reißt was weg und schmeißt es weg. Er weiß genau, wie das Ding läuft, okay? Jeder hat Gnadenzeit und so weiter und so fort. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das ist so ein Kühlschrankvers. Und wir alle wollen das. Wir alle wollen das, was wir bitten, dass das uns passiert. Aber genau aus dieser Intimität, wenn ich angedockt bin an den Weinstock, verstanden habe, dass es gar nicht mehr um mich geht, dass ich gestorben bin, dass ich aus der Ruhe raus lebe. Natürlich kann ich da bitten, um was ich will, und es wird passieren, weil diese Bitte, jetzt kann man vielleicht mal das Weinstockbild hinmachen, die kommt ja aus der Source von Jesus. Die kommt nämlich aus einem egozentrischen, ich-bezogenen Leben, das um sich kämpft, damit es ihm am besten geht. Das kommt aus einem Leben, das alles ausverkauft hat, alles hingelegt hat und gesagt hat, ich lebe nicht mehr, sondern in mir lebt Christus. Und das sind Gefäße, die bitten, und denen ihr bitten, wird erhört. Und dazu noch, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger sein. Das ist das Zeichen von einem Jünger, angekoppelt zu sein an Jesus. Frei, irgendwas machen zu müssen, um irgendjemanden zu beeindrucken. Sterben und wissen, es geht nicht mehr um mich, ich lebe für was ganz Höheres. Beschneidung zu umarmen, weil ich weiß, ich habe einen guten Vater. Und auch wenn es temporär wehtut, dieser temporäre Schmerz wird Langzeit Frucht bringen. Wenn ich das verstanden habe, dann wird mein Gebet, beschneid mich, beschneid mich, beschneid mich. Temporärer Schmerz, es tut jetzt gerade weh, aber Langzeit werde ich krasse Sachen erleben. Alright. Zeit ist vorangerückt. Ich bete einfach so für uns. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Jesus, wir wollen eine Gemeinde sein, die nicht für sich selber lebt. Jesus, wir wollen jemand sein, der verstanden hat, ohne dich können wir gar nichts machen. Jesus, und ich danke dir, dass du zu den Juden damals gesagt hast, dass du die Tür bist, dass du der Tempel bist und dass nur durch dich ewiges Leben stattfinden kann oder eine Begegnung mit dem Vater. Und das bete ich auch heute Morgen, Jesus. Dass wir nicht vor Begegnungen wegrennen, sondern dass wir zulassen, dass der Weingärtner uns beschneidet. Dass wir zulassen, dass die Situation, ja, manchmal ist der Feind, manchmal ist das Leben, wie auch immer, aber jede Situation aufgrund dessen, dass wir deine Kinder sind, hat das Potenzial oder muss uns zum Besten dienen und das Beste ist, so auszusehen wie du. Und Jesus, wir schieben den Ball nicht mehr dem Teufel hin, wenn wir herausgefordert werden. Wir schieben es auch nicht irgendwo anders hin, sondern Jesus, nächstes Mal, wenn eine Herausforderung kommt, wollen wir sie umarmen und sagen, Jesus, verändere uns in dein Bild. Wir wollen so reagieren wie du. Wir wollen die Frucht des Geistes. Wir wollen, dass die Frucht des Geistes in uns sichtbar wird. Ich lese mal ganz kurz noch zum Ende über uns dieses Galater 5. Wir haben es gerade gelesen, die Frucht des Geistes, was sie alles ist und dass sie der Geist hervorbringt. Die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe. Jesus, mach uns mehr. Wir wollen aussehen wie Liebe. Wir wollen Freude haben in jedem Umstand. Wir wollen Friede haben, der jeden Verstand übersteigt. Jesus, Liebe ist geduldig. Oh meine Güte, das ist ein Hardcore-Gebet, aber mach uns geduldiger. Wir wollen mit dir warten. Wissen, dass deine Zeit die beste Zeit ist. Mach uns freundlicher. Lass deine Güte durch uns sichtbar sein. Wir wollen treu sein, Jesus. Wir wollen rücksichtsvoll sein, selbstbeherrscht. Dann heißt da in Vers 24, nun wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und Jesus, das ist das Bild vom Feind, der hängt da an diesem Kreuz, diesen, wie er immer dazu sagt, wo die Reben dann hingehen und sich drumherum schlängeln und so weiter. Und da, wo wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und Jesus, das ist mein Gebet, dass du uns führst, Heiliger Geist, dass du uns leitest, dass du uns auf Schritt und Tritt begleitest und diese Frucht hervorbringst. Sei du unser Führer, sei du unser Töpfer, sei du unser Hirte, Jesus. Nicht mehr länger wir, nicht mehr länger unsere eigene Leistung, nicht mehr unser eigenes Tun. Ja, wir können so viele gute Dinge machen und dann handwerken wir uns an uns selber rum. Du bist nicht dein Schmied. Jesus, du bist Herr über unserem Leben. Das haben wir alles gesagt. Und du bist Herr über unsere Familie und du bist Herr über unsere Nachbarschaft, über unserem Haus und so weiter und so fort. Und wir geben es dir, Jesus. Wir müssen nicht kämpfen, dass unsere Familie funktioniert. Wir müssen nicht kämpfen, dass das und jenes passiert. Jesus, wir geben es dir unter deine Herrschaft. Du bist ein guter Vater. Zeige uns, was unser Dazutun ist. Aber am Ende des Tages bist du es. Und wir geben diesen Druck ab, irgendwas pressen zu müssen, sein zu müssen, zu tun zu müssen, Jesus. Und wir klinken uns frisch ein in den Weinstock. Und lass Leben fließen, Herr. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.